Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Angelangt sind wir bei Folge 83 nach meiner Zählweise und bereits bei Folge 702 bei der Zählweise von Martin. Freunde oder mehr heißt diese Folge und ich bin froh, dass ich das mit einem Freund besprechen kann. Ich freue mich, dass wir diese Folge zusammen wieder besprechen können. Ich sehe dich in einem wunderschönen Hemd. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei dir, freue ich mich auch drüber. Hallo Martin.
Hallo, ja, wir sind Freunde, wir sind nicht mehr. Genau. Würde ich sagen. Also, ist, außer du würdest wollen, ich weiß nicht, aber.
Und jetzt wäre spannend, was jetzt alles so passiert, sozusagen.
Ja, ich sitze hier mit meinem Muschelhemd. Ein Hemd, was ich gekauft habe, so als. Ich weiß nicht, ich will nicht schlechter Geschmack sagen, aber es war auf jeden Fall ein Hemd, was ich ein bisschen selbstreferenziell gekauft habe als Hemd von wegen. Es ist auch ein bisschen als Scherz gemeint, aber ich mag es auch. Mhm. Und davon habe ich ein paar, also deswegen heute mal das Muschelhemd. Wird ja langsam wieder kälter, wir haben September, aber noch kann ich hier kurzärmlich sitzen. Im Spätsommer.
Das stimmt, ich würde auch sagen, die letzten Tage, an denen man es noch nutzen kann. Ich finde es aber auch wirklich schick. Also ich finde, es ist auf jeden Fall sofort was, wo man drauf guckt, das gefällt mir sehr gut. Ja. Apropos gefällt mir sehr gut, wie hat dir denn die Folge gefallen?
Ich habe die Folge vor ein paar Tagen geguckt und ich bin heute auf dem Heimweg hier quasi ins Studio, habe ich so überlegt, was war denn das nochmal für eine Folge? Ja. Und dann habe ich so gedacht, warte Martin, du erinnerst dich einfach nicht, aber wenn die Notizen kommen, wirst du dich wieder erinnern. Und so ein bisschen geht's mir jetzt gerade auch noch so, also mal gucken, was uns gleich erwartet.
Okay, ich möchte mal aber noch eine Frage stellen. Vorher, oder möchtest du jetzt gerade die Notizen sofort angucken, um dein Resümee...
Nee, also ich habe die Folge ganz gut in Erinnerung. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an die Details erinnern, warum, aber im Grunde hat mir die ganz gut gefallen, glaube ich. Mal gucken, ob ich recht habe.
Okay. Ich habe eine generelle Frage, weil ich auch von dir viel lerne schon über Filme und wie das funktioniert. Immer mal wieder streust du das ja so ein. Und es gibt so eine Sache, über die ich so, also man kann ja ganz schnell bewerten, wie hat jemand gespielt, hat mich das überzeugt. Auch so ein Szenenbild, war das passend, passten die Kostüme, das kann man ja gut bewerten. Ich finde eine Sache, die total beeinflusst, wie so ein Film ist, über die man aber nicht so aktiv nachdenkt, ist ja immer das Thema Kamera, Führung, Kameraarbeit. Ist das was, wo du dich ein bisschen auskennst? Weil ich wollte, mir ist neulich mal so aufgefallen, dass oft, wenn Francis Fulton Smith, also wenn Christian Kleist im Krankenhaus ist, dass oft die Kamera auf einer Höhe ist mit den Patienten und auf einer Höhe mit ihm. Und ich glaube, da wird so ein bisschen so eine Augenhöhe immer dargestellt. Also er hat nichts Bedrohliches, aber er hat auch nichts Überhebliches sozusagen. Ist dir schon mal bei hier, kannst du die Kameraarbeit hier bewerten bei dieser Serie?
Also ich muss sagen, ich kenne mich da wirklich nicht so aus. Ich bin immer überrascht, wie kontrolliert das wirklich ist, also wie sehr Kameraleute und auch vielleicht Regisseure darauf achten, wie was gefilmt wird, weil mir oft solche Dinge kaum auffallen. Aber es gibt auch, ich glaube, es wird im Zweifel eher mehr gemacht, es wird mehr Wert drauf gelegt, wie was gefilmt wird, als man denkt. Das kann ich dir so dazu sagen. Aber was jetzt genau für Intention dahinter steckt, da kenne ich mich nicht so aus.
Vielleicht,
so. Ja. Ja, es ist so ein technischer Beruf, der wirklich mit mir sehr wenig zu tun hat. Gerade im Synchron ist man da relativ wenig.
Stimmt, fragt er den Synchronaufnahmeleiter. Na, wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal einen Kameramenschen hin und die erzählen uns was über die Hintergründe. Sind wir gespannt.
Da ist auf jeden Fall eine Wissenschaft steckt dahinter, weil Okay. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man immer irgendwie sagt, aber das, ich hoffe, ich erinnere mich daran jetzt richtig, dass man zum Beispiel nicht die verschiedenen Shots kreuzen soll, glaube ich. Mhm. Weil wenn man kreuzt, wirkt es irritierend. Also im klassischen Fall ist es ja so im Film, Gesicht 1 wird von links gezeigt und Gesicht 2 von rechts. Mhm. So. Und wenn man das kreuzt, wenn man also Gesicht 2 von links zeigt und Gesicht 1 auch von links, dann würde das für Irritationen sorgen. Mhm. Also das sind so Sachen, die ich ja, aber das ist wirklich wahrscheinlich erstes Semester. Okay. Kamerastudium oder so, also das ist wahrscheinlich die erste Stunde, die man jemals hat, also keine Ahnung, also leider kann ich dir da keine clevere Antwort geben und will sie jetzt auch nicht faken. Würde ja zu mir passen, dass ich mir jetzt einfach irgendwas ausdenke und sage, ja, das ist ganz klar, aber diesmal nicht.
Sie wählen das schwedische Motiv, aber oft mit der baltischen Eröffnung oder irgendwie
genau, sowas. Genau, Tor von Kalle Blomqvist.
Ja, genau. Grüße an Herrn Töpperwien.
Irgendwie ist mir, als hätte ich noch irgendeinen Gedanken gehabt über die letzten Folgen oder so, den ich zu dieser Folge vorab sagen wollte. Aber da ich ihn mir nicht notiert habe, ist er mir entfleucht. Und
ich habe einen minimalen Verdacht,
ja,
aber ich würde ihn jetzt nicht aussprechen, weil also ich, es gibt eine Sache, die mir auffällt rückblickend,
aha,
bezüglich der letzten Folge, aber nee, vielleicht ist auch was anderes. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht kommst du auch gleich noch drauf.
Vielleicht komme ich noch drauf, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, sonst schreibe ich mir immer oft vor die Notizen der Folge, also einen Satz, reden über den Vorspann oder irgendwas, aber hier steht nichts. Und von daher, schade, heute ist nicht der Tag meines Gedächtnisses. Und daher mal schauen, ob es mir noch einfällt, aber naja, die Folge wird auch so lang genug
wahrscheinlich. Schon wie wir jetzt reden, ohne überhaupt eine Szene besprochen zu haben.
Ja.
Lange Folge.
Wie geht's dir denn sonst so?
Mir geht's sehr gut, denn jetzt steigen wir ein in Folge 702, Freunde oder mehr.
Und die erste Szene ist Christian, der weiterhin als Notarzt arbeitet. Das ist ja so ein bisschen retro, ne? Also ich meine, Christian hat ja nur als Notarzt gearbeitet, weil er diese Geldprobleme hatte. Und jetzt arbeitet er weiter als Notarzt, obwohl man nicht gesehen hat, dass sie weiterhin diese großen Schulden haben. Aber
umgekehrt hat man auch nie gesehen, dass es den Befreiungsschlag gab, wie sie rausgekommen sind.
Ja.
Ich finde es ja interessant, weil es war doch in der letzten Folge, wurde doch erwähnt von Hatzfeld, dass er gesagt hat, ja, finanziell hat er auch noch als Möglichkeiten diese ganzen Ausgleichszahlungen von Schleimann.
Ja.
Wenn das jetzt nur an ihn ginge, wäre das vielleicht auch fast ein bisschen fragwürdig, dass die Praxis, die ihn da irgendwie gerettet hat, er sagt, oh, vielen Dank, ganz toll, und ab jetzt habe ich richtig Kohle und ihr steckt weiter in der Miese. Das wäre irgendwie ein bisschen bitter.
Aber würde Hatzfelds Figur ja unterstützen, ne? Also.
Wäre ihm zuzutrauen. Ja, aber ich meine, sozusagen generell scheinen sie, also es wäre ja voll logisch gewesen, dass er nicht diesen Notarzt-Einsatz fahren, diese Einsätze mehr fahren muss, weil es ja dann doch diese Tablettensucht gab.
Mhm.
Und dass man dann sagt, okay, dann lass mal das auf jeden Fall sein. Und das scheint nicht passiert zu sein.
Ja. In jedem Fall untersucht er eine Patientin und die heißt Frau Lorenz. Hier muss man ein bisschen trennen. Das ist eine Frau Lorenz und dann gibt es später eine andere Frau Lorenz. Das ist deren Mutter. Hm. Und das ist dann die Frau Lorenz, die in dieser Folge wichtig wird. Aber die Frau Lorenz, die hier behandelt wird, die ist im Grunde nicht wichtig. Die kommt jetzt hier in die Klinik. Und der Sohn von dieser Frau Lorenz, der heißt Lorenz, nein, der heißt Leon, der bleibt bei der Oma namens Frau Lorenz.
Ja. Klar
soweit?
Ja, ich glaube, wir können gut mit Junior und Senior arbeiten vielleicht, aber ja.
Also Frau Lorenz ist die Tochter von Frau Lorenz und genau. Der Sohn heißt mit Nachnamen Lorenz.
Na und wir fangen jetzt auch nur noch an, dass wir von Kleist sprechen. Einfach genau. Sagen und Kleist behandelt ihn dann und man weiß sofort natürlich.
Aha. Leon Lorenz ist schon ein lustiger Name, oder?
Eigentlich auch ganz niedlich.
Ja. Später sprechen Michael und Christian dann über diese Patientin und es wird irgendwie kurz zur Sprache gebracht, dass die Krebspatientin war, aber eine abgeschlossene Chemo hat und eine Sepsis bei ihr lebensbedrohlich wäre. Und Michael fragt nach der Frau aus Weimar, weil Christian die Affäre von letzter Woche im Hotel in Weimar wohl mehrfach erwähnt hat, aber Christian kennt weder den Namen noch deren Telefonnummer. Und Michael meint, dies herauszufinden wird schwierig und Christian wechselt das Thema und sagt, es wird jetzt irgendwie auch mal Zeit für dieses Bewerbungsgespräch und Michael hat eine neue Gynäkologin empfohlen und hat ein gutes Gefühl, dass die zu Christian passen würde.
Es ist ganz lustig, weil Michael sagt da sowas wie irgendwie und einen Namen bei einem von einem Hotel, das daraus zu finden, ist wahrscheinlich so ähnlich wie Patientenakte aus Weimar zu finden. Das war irgendwie so ein Vergleich, ja, bei dem ich nicht, das wirkte für mich so richtig wie so ein Ärztevergleich, weil ich nicht so richtig wusste, ist das jetzt schwer oder leicht oder weil, also
ja,
gibt ja schon so manchmal so Datenschutzsachen, die komplizierter sind. Irgendwie war das jetzt nicht so.
Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht aufgeschrieben, weil es für mich nicht gleich greifbar war.
Voll.
Später in der Praxis wimmelt Nora eine Frau ab und das ist diese Bewerberin, die heute Abend oder heute früh oder wann auch immer das spielen soll, das Gespräch hat. Und Christian kommt dann dazu und Nora sagt, und das ist eine ganz interessante Betonung dieses Satzes.
Das ist Frau Ewald und wenn Sie noch einmal hinter meinem Rücken Termine verlegen, sagen Sie mir bitte Bescheid, ja?
Eigentlich ja, müssten Sie ja sagen, wenn Sie noch einmal Termine verlegen, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Und nicht, wenn Sie noch einmal... Dann sagen sie mir Bescheid.
Ja, stimmt, es gibt sofort Ärger.
Ja.
Und das Lustige ist, jetzt sozusagen den Ärger gibt's den Ärger gibt's für sie. Und später sagt Christian aber im Bewerbungsgespräch zu der Frau, zu der anderen Frau, ja, da hast, oder hieß, heißt es, ja, da hast du dich ja jetzt schon mal ins Ausgeschossen oder sowas. Also sozusagen, es ist gar nicht klar, wer schuldig ist für diesen kleinen,
Christian ist schuldig und gibt die Schuld einfach weiter.
Ja, genau. Da weiß man schon mal, wie es läuft.
Ja, Laden. Also Christian entschuldigt sich bei Nora und die Bewerberin ist Frau Ewald und ist die unbekannte Schönheit aus Weimar.
Die wir bislang auch schon gesehen haben im Vorspann. Das kann man vielleicht.
So genau, sagen, wo sie mit Christian Händchen hält und sich ganz verliebt anguckt. Also, wer konnte ahnen, dass das passiert?
Tja, was will man machen, ja.
Und Christian sagt eloquent, hey! Und Nora fragt, ob sie sich kennen. Und beide sagen erstmal nein, aber dann sagt Frau Ewald doch, sie waren zusammen auf dem Kongress in Weimar. Und der erste Patient kommt erst in einer halben Stunde und deswegen müsste die Zeit reichen für dieses kurze Gespräch.
Da muss ich sagen, da muss ich ein ganz fettes Lob an Frances Fulton Smith machen, weil sie sagt, eine halbe Stunde, das müsste reichen. Und er spielt, und ich würde wirklich sagen, perfekt dieses...
Ah, es müsste reichen.
Ja. Es war so ein perfektes, ja, irgendwie mein Gehirn ist schon auf einem ganz anderen Damm, aber ich weiß noch, man hört so unbewusst noch, was man sagen muss, damit es jetzt sozial klar ist. Mhm. Aber er hat garantiert gar nichts gehört und das spielt er sehr gut. Er spielt so ein, ja, also... Ich kann es nicht, aber er hat sehr gut gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Die Betonung war top.
Genau, also er denkt schon an die Liebesnacht wahrscheinlich eher als an das Vorstellungsgespräch. Ja. Und sie gehen ins Zimmer, also in sein Sprechzimmer und kichern so ein bisschen. Und Christian sagt, ach, das ist ja ein schöner Zufall. Und beide scheinen irgendwie so total kindermäßig verliebt zu sein. Und Christian meint, ja, und jetzt? Ja, und Tanja... Er sagt, jetzt habe ich ein Vorstellungsgespräch in deiner Praxisgemeinschaft. Ja, setzen Sie sich doch, sagt Christian. Und sie hat auch die Unterlagen mit von der, oder für die Zulassungsbehörde, anders als Timo Chester Matzfeld.
Sie weiß, was die Schwierigkeit, worauf jetzt besonders geachtet wird in dieser Kanzlei.
Genau, und soll wohl, das merkt sie hier, eine Frau Dr. Kleist vertreten. Oder die Nachfolge antreten und ist ganz verunsichert, als sie dann fragt, oh, du bist verheiratet? Und Christian sagt, nein, das ist meine Tochter. Die hat eine große Chance wahrgenommen, in Paris bei einem Forschungsprojekt dabei zu sein. Und Tanja fragt, okay, was willst du wissen? Das ist übrigens eine schöne Frage gewesen, weil, also generell, das gefällt mir in der ganzen Folge, aber werden wir später noch drauf kommen. Die beiden ändern ständig die Ebene privates Gespräch und Vorstellungsgespräch. Und hier ist es zum Beispiel so, du bist verheiratet und du hast Kinder und was macht deine Tochter? Mhm. Und dann fragt sie, was willst du wissen? Obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der das Vorstellungsgespräch führt. Und er sagt dann, ja, warum wollen sie denn nach Eisenach? Also er geht sozusagen in die berufliche Ebene und sie sagt, ja, ich will nochmal neu anfangen. Die Ausschreibung in deiner Praxis klang sehr interessant. Und da sagt er wieder, ja, ich habe dich vermisst. Ja. Also dieser, das ist wirklich cool geschrieben und auch cool gespielt von den beiden, finde ich. Mhm. Sie müssen hier harmonisch zusammenarbeiten, sagt er, glaube ich, und geht die anderen im Kopf durch, wer hier noch alles in der Praxis ist. Peavy Kleist zum Beispiel, mein Sohn. Und Christian erwähnt außerdem noch, dass er das mit den Kongressen eigentlich nie macht und hat auch noch eine Frage, nämlich sie hat keinen Doktortitel und das würde er gerne wissen, warum nicht. Und sie sagt, sie hat zwei Töchter und lebt geschieden. Da geht's wieder, vermischt sich wieder mit privat. Das Geld musste irgendwo herkommen und sie hat einfach noch nicht entschieden, wann sie diese Doktorarbeit zu Ende schreibt. Wie viele Kinder hast du? Was man halt so fragt, wenn man im Bewerbungsgespräch ist. Ja. Ja. Und Christian sagt, er hat vier Kinder, daher versteht er, wovon sie spricht. Und dann werden sie erstmal unterbrochen. Nora kommt da rein und eine Patientin, und ich glaube, das ist dann die ältere Frau Lorenz, hat Unterleibsschmerzen und weiß gerade nicht, welche gynäkologische Praxis sie empfehlen soll. Und Tanja könnte sich das ja mal ansehen. Immerhin hat sie ja auch die Unterlagen für die Zulassungsbehörde mitgebracht.
Also es geht mir so wie dir, dass ich das Gespräch cool finde von der Art, also auch wie beide damit gar nicht umgehen können und wie wirklich immer, genau wie du sagst, die Ebenen wechseln und wie plötzlich mitten in diese formale Situation, ich so, ach, ich hab dich vermisst und so. Also was ehrlich ist, ist ja eine super komplizierte Situation. Was ich mich frage, worüber haben sie letzte Woche gesprochen? Ja. Weil die haben ganz lange, man sieht im Restaurant, stundenlang Weinglas um Weinglas und dann völlig überrascht über den Namen. Also irgendwann, dass man im Gespräch schon sagt, ich bin übrigens der Christian,
ja.
Ich bin übrigens die Tanja, ist doch irgendwie zumindest am Anfang des Restaurants gespielt. So, dass sie Ärzte sind, wissen sie, wo sie ungefähr sind. Dass sie Familie haben, ob sie Kinder haben. Ich meine, ich fände es mega cool, es gibt ja auch manchmal so richtig coole Gespräche, wo am Ende, ich weiß gar nicht, was die Person beruflich macht, also dass man halt eben nicht so diese Standarddinge abklappert.
Ja.
Ich kann ja, kannst du dich erinnern, dass ich mal hier bei dir war und dann war ich am Heiligensee schwimmen und dann habe ich da irgendwie zwei Frauen getroffen, mit denen ich noch einen Kaffee trinken war.
Ja.
Und wir haben uns so unterhalten über das Stand-up Paddleboard fahren oder irgendwie sowas und sind dann da so aufs Gespräch gekommen, haben lange gequatscht und plötzlich kam so mitten rein, und was machst du beruflich? Und ich dachte, warum jetzt? Also ist doch so cool, wenn man es nicht weiß und die Person nicht sofort in dem Regal hat. Aber trotzdem, dass die beiden jetzt stundenlang im Restaurant sind und das irgendwie nicht so richtig wissen, unwahrscheinlich.
Naja, sie haben wahrscheinlich einfach weiter über das Konzert abgelästert.
Tja, das war wirklich alles andere als eine Reise durch Raum und Zeit.
Kein schöner Land in dieser Zeit, das ist eine Vorspielung falscher Tatsachen.
Die ganze Zeit nur, ja, der Geiger.
Kann sein, ja.
Ja, stimmt. Ja. Aber vielleicht war das auch nur 15 Minuten und sie haben einfach drei Gläser Wein in 15 Minuten.
Ah, das kann natürlich sein. Es wurde sehr schnell dunkel. Ja.
Wir sehen Peavy und den Kollegen oder einen Kollegen, Robert, joggen. Ich habe hier nicht ganz verstanden, was uns diese Szene rein körperlich sagen will, weil Peavy joggt mit Kinderwagen. Und sie treffen dann Anke und Anke nimmt den Kinderwagen mit dem Baby während des Joggens ihn dann ab und geht weiter und Peavy und Robert joggen weiter. Und irgendwie kommt noch das Gespräch darauf, dass Peavy von Robert wieder in Form gebracht werden soll. Genau verstanden, wie die Konstellation jetzt ist, habe ich nicht, aber ganz wichtig war es mir auch nicht, dass ich da die Szene noch dreimal angucke und dann sage, ich muss es jetzt wissen.
Du meinst, hätte man die Szene rausschneiden können und hätte es genauso...
nicht rausschneiden, aber also die soll ja etablieren, dass Robert und Peavy zusammen Sport machen. Aber ich habe das mit dem Kinderwagen nicht verstanden. Was jetzt der Kinderwagen... Warum jetzt Peavy mit Kinderwagen joggt, ich weiß nicht. Aber
okay, nee, kann ich auch nicht sagen.
Ist vielleicht doch egal. Robert wird übrigens gespielt von Patrick Bach, relativ bekannter Hamburger... Schauspieler, der auch Synchron macht und zum Beispiel in Herr der Ringe den Sean Astin gesprochen hat, der, glaube ich, die Rolle, Sam?
Ach, krass.
Ja, ich glaube, Sam. Ja.
Okay.
Und Samwise
ist Gamgee.
Ja, und der ist auch HSV-Fan. Also,
Sam von Herr der Ringe ist HSV-Fan,
kann man genau.
zusammenhalten. Ja. Also, dieser Robert ist später erfahren wir, dass es einen pathologischen Hintergrund hat, deswegen will ich den in Schutz nehmen. Aber ich dachte mir schon die ganze Zeit, er ist der anstrengendste Patient, den es gibt. Und das nicht, weil er den anderen triezt, also weil er Peavy triezt, sondern weil er sozusagen so eine überdrehte Art hat, die so jedes Gespräch unmöglich macht. Los, komm, wenn nichts mehr geht, dann geh noch drei Liegestütze und sowas. Und der ist so in einer solchen Hektik verfallen, die so anstrengend ist.
Der erinnert mich an den Vater von dem von Jonathan Dümke gespielten Jungen, der auch die ganze Zeit so sportliche Jungs haben keine Probleme und so, der immer nur Sport machen will und so.
Die gleiche Figur, ja.
Stimmt. Ewig her. Tanja untersucht dann die Frau Lorenz, die Mutter der anderen Frau Lorenz, und sie sagt, es piekst mal hier, mal da, immer mal wieder und das seit 4 Wochen und zuletzt heute Morgen. Tanja fragt sie, was sie arbeitet und sie ist Blumenhändlerin, fragt nach Stress. Und sie soll sich einmal am Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, eine Tasse Tee zu trinken. Klingt komisch, aber das hilft. Und sie hat es selbst probiert. Christian kommt dazu. Tanja erklärt ihm, dass sie gynäkologisch nichts finden konnte. Aber vielleicht sollte man internistisch nochmal schauen. Frau Lorenz hat wenig Zeit, aber lässt sich drauf ein. Es wird erwähnt, dass die Tochter Eierstockkrebs hatte. Das ist die jüngere Frau Lorenz. Und jetzt hat sie eine Blutvergiftung. Aber sie ist bei Dr. Sandmann in den besten Händen. Die Mutter, glaube ich, hat Angst, dass der Krebs wiederkommt. Wenn das eigene Kind schwer krank ist, dann ist es schwierig, positiv zu denken. Oder wie ich geschrieben habe, es ist schwierig, postivi zu denken. Und
man kennt.
Tanja meint, sie müssen auf sich aufpassen. Es ist gut, dass sie heute hergekommen sind. Und Christian lobt Tanja im Rausgehen, dass sie das gut macht.
Generell kann ich jetzt vielleicht sagen, also man sieht ja, dass Tanja eine empathische Art hat. so, dass sie auch zu um den Tisch herum geht, dann sie so anfasst, aber jetzt nicht so übertrieben, sondern so auf die Schulter und dann so kurz sagt, sozusagen, das ist alles nicht so leicht für sie und so. Tanja wird, also wir sehen jetzt, dass sie in dieser Staffel ist, ich sage jetzt nicht, wie lange sie drin vorkommt, ist auch egal, aber ich mag Tanja sehr gerne. Also die hat sofort eine sympathische, coole Aura und ich finde, dass ich schnell so dachte, das hat mir bei Lisa manchmal ein bisschen gefehlt. Lisa hatte manchmal ein bisschen sowas Technisches in der Art auch der Behandlung und das bei Tanja finde ich das jetzt sehr schön.
Ja, mir ist sie auch sympathisch gewesen und aber ich werde, glaube ich, am Ende dann noch mal was dazu sagen, während hier der Untersetzer runterfällt.
Ich entschuldige mich.
Wir sind dann auf einer Baustelle, wo Robert neben den Bauarbeiten auch noch auf so einem Hometrainer sitzt, mit so einem Fahrrad. Das hat er sich irgendwie mitgebracht auf die Baustelle und ein Kollege, der heißt Mario, kommt zu ihm und fragt ihn, wirken die Pillen endlich? Aber Robert meint, diese Pillen, die hat er weggeschmissen. Und Mario fragt nach Depressionen und Robert meint, ja, ich habe doch keine Depressionen. Die wollten mir das Training verbieten. Und sie kommen irgendwie noch, hier steht einfach nur auf das Stichwort Schmerz zu sprechen. Ich glaube, weil Robert dann auch noch anfängt, irgendwelche Klimmzüge an irgendeinem Türrahmen zu machen und dann da irgendwie so ein bisschen Schmerz in der Schulter hat.
Ja, völlig überdreht.
Ja. Christian ist am Telefon mit Michael und erzählt, dass die Frau aus Weimar die Frau ist, die Michael Christian empfohlen hat. Und beschreibt das hier als ernstes Problem. Muss dann aber auflegen, als Piwi und Hatzfeld dazukommen. Und dann sehen wir kurz, wie Tanja und Nora durch die Praxis laufen. Tanja erzählt Nora, dass sie früher mal Krankenschwester war. Und Nora stellt sie den anderen vor und sagt auch schon so ganz selbstverständlich, ja, das wird hier die neue Gynäkologin. Und Tanja stotterte, naja, das ist ja noch gar nicht beschlossene Sache. Und Piwi ist Dieter Bohlen, meint, er duzt hier alle. Und kassiert erstmal direkt eine Kopfschelle so von Christian. Aber meint dann auch, also Tanja meint dann auch, ja gut, jemanden mit dem Namen Piwi zu siezen, das wäre tatsächlich komisch. Piwi können sie, ja. Hier wäre ja die Gelegenheit gewesen, Piwis Spitznamen mal zu erklären. Weil Tanja fragt den Piwi, wofür steht es? Und Piwi sagt, ja, Peter. Aber es wird nicht erklärt, ja, das ist, weil ich früher so gerne Kiwis gegessen habe oder so, sondern...
Aber kreativ.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie weird, weil genauso wie mit Kröte bei Paul erklärt sich das einfach nicht.
Ja, seit der ersten Folge Piwi.
Das ist genau. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Ach so, genau. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist, was ja, also sie muss einen komischen Eindruck haben, gerade dass sozusagen hier Christian da seinem Sohn da kurz eine schmeichelhafte Schelle sozusagen gibt. Aber eine Sache, die auch noch lustig ist, ist das eine, ist ja die Frage, was haben die eigentlich besprochen? Und die zweite Frage, jetzt wo Christian sich so aufregt im Telefonat mit Michael, kann es sein, dass Christian sich die Bewerbungsmappe nicht besonders intensiv angeguckt hat, weil die ist ja schon oft mit einem Bild versehen und dann hätte er auch drauf kommen können. Ne? Auch das ist sozusagen sowas.
Ja.
Wo er denken könnte, ja gut.
Na, ich vermute, die Bewerbungsmappe wird vor dem Kongress in Weimar angekommen sein, weil ich glaube, das war ja in der letzten Folge schon von wegen, ja, die Doktorin, die hat den Termin nochmal verschoben für, wenn sie aus Weimar wieder da sind oder so.
Mhm.
Und dass er da vielleicht drauf geguckt hat, aber dann im Kongresshotel nicht unbedingt gesehen hat, ach, das ist doch die von der Bewerbungsmappe.
Das kann sein, aber dass er sozusagen vor dem Bewerbungsgespräch nicht sagt, ich gucke mir die Mappe nochmal kurz an, was sie geschrieben hat.
Ja.
Ist jetzt keine besonders intensive Vorbereitung, aber gut, er hat ja auch viel zu tun.
Ja, und er hat ja auch noch nebenbei seine Pillensucht. Ah nee, die ist ja vorbei.
Ja gut, wenn er davon erzählt hätte im Gespräch.
Sorry, ich könnte mir ihre Bewerbungsmappe nicht angucken, ich habe Pillensucht. Aber ich wollte es Ihnen gleich sagen, denn meine letzte Beziehung ist deswegen in die Brüche gegangen.
Ja, das stimmt. Und dir werde ich davon auch nichts erzählen.
Sollten wir denn zusammenkommen?
Ja, genau.
Christian untersucht Frau Lorenz. Ich sag jetzt immer Frau Lorenz, es ist jetzt immer die alte Frau Lorenz, weil die junge Frau Lorenz kommt bis zum Ende nicht mehr vor. Und Christian sagt, eine Stelle gefällt ihm hier nicht und fragt sie, ob sie die Darmspiegelung gemacht hat, aber hat sie nicht. Möglicherweise hat sie eine beginnende Divertikulitis, sagt er, und würde deshalb, lieber die Spiegelung abwarten, um das zu bestätigen. Und sie meint, wenn das jetzt auch noch Krebs ist, das schafft sie jetzt nicht auch noch. Dann ist es kein Krebs. Da sagt der Krebs, alles klar, nee, wenn du es nicht schaffst, dann machen wir es nicht.
Ja, aber es ist schon eine harte Schicksal, so, ne? Also diese Angst, die sie hat, manchmal gibt es das ja wirklich, dass so Leute so zwei krasse Krankheiten auf einmal sind oder so. Mir hat's auch leid getan, muss ich sagen, als ich das gesehen habe.
Ja, klar. Sie hat es nur so lustig gesagt, von wegen, voll, das schaffe ich voll, jetzt nicht ja, auch noch, als, ja. als wäre das was zur Wahl stünde. Aber es ist wahrscheinlich sogar realistisch, dass man so ein bisschen feilscht mit dem Schicksal.
Ja, und stimmt. Und
sagt, nee, das geht jetzt gerade nicht.
Ja,
stimmt. War, glaube ich, ja schon mal ein Kleist von wegen, was war das? War das nicht sogar Konrad Tromberger oder so? Von
Boah,
wegen,
krass.
Ja, von wegen, was? Nein, der hat doch Prüfung. Der kann halt.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, da geht das nicht. Ja, ja klar.
Ja. Pivi kommt zum, in der, wie heißt das,
Physio. Er hat Physiotherapie.
Genau, also Pivi kommt zum wartenden Robert, der auf seine Physio wartet. Und er sagt, er hat eine falsche Bewegung gemacht und deswegen ist er jetzt an der Schulter getaped. Und Pivi meint, es könnte eine Schleimbeutelentzündung sein, aber der Schmerz, meint Robert, der zieht ganz nach unten, bis ganz nach unten. Und Pivi würde ihn gern mal kurz zu Christian schicken, aber Robert meint, er geht jedem Arzt gern aus dem Weg. Wenn Pivi damals wegen jedes Wehwehchens zum Arzt gerannt wäre, dann hätte er seine Profikarriere gleich an den Nagel hängen können.
Tja, konnte er dann ja auch.
Hat er ja auch so, oder? Ja. Und Robert fragt ihn.
Schlecht gealtert.
Ist eigentlich Satz. Wirklich Quatsch, was er sagt. Ne? Weil wäre er gleich zum Arzt gegangen, hätte vielleicht jemand früher entdeckt, dass er einen Tumor im Nacken hat. Und hätte die Profikarriere eventuell ja fortsetzen können.
Aber, ja, stimmt.
Naja. Robert fragt ihn,
Stimmt, der Satz ist eigentlich richtig unlogisch. Total, ja.
Robert fragt ihn, ob sie heute Abend noch eine zweite Einheit machen wollen. Und Pivi meint, er ist jetzt Vater, er hat nicht so viel Zeit. Robert meint, heul mal nicht rum, du musst wieder fit werden. Und Pivi überlegt es sich.
Also ganz verstehe ich nicht, warum Pivi das Training mit ihm macht. Also, dass man Training macht, das einen währenddessen auch ein bisschen nervt und überfordert, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es gibt jetzt so keinen erkennbaren Grund, warum Pivi jetzt sagt, also da wäre es fast logischer gewesen, er trainiert irgendwie Anke,
ja.
Im Sinne von, keine Ahnung, nach der Schwangerschaft oder irgendwie sowas.
Ja, er muss jetzt nach der Vaterschaft wieder fit werden.
Genau, also hat er irgendwie, sagt er, ich habe mir jetzt
Chips reingezogen die letzten 9 Monate.
Ja, genau.
Oder so. Ja. Ja.
Glaubst du eigentlich, dass Pivi lange ausgefallen ist wegen Vaterschaftsurlaub? Ich wette, der hat sich so richtig freigenommen.
Jeden Freitag.
Ja. Das war 10 Jahre.
Ich überlege gerade, ob diese Story auch funktionieren würde mit Anke an Pivis Stelle. Wäre eigentlich ganz interessant.
Dass sie das Training macht?
Ja, dass Robert sie trainiert und...
Es hätte auf jeden Fall mehr Logik. Ne? Mhm. Und es gäbe jetzt keinen richtigen Bruch. Außer später gibt es ja eine Übung, die Pivi mit ihm macht, die ja dann noch zum Problem wird. Das fällt dann im Arztzimmer so auf, aber das hätte man auch anders konstruieren können. Also eigentlich wäre es mit Anke sogar besser gegangen. Es wäre auch super einfach gegangen, dass Anke sagt, Pivi, wen hast du mir schon angeschleppt? Und er sagt, hey, ohne den wäre ich nicht später so ein guter Tennisspieler geworden oder sowas. Ja. Dann eigentlich hätte auch dieser Kinderwagenwechsel mehr Sinn gemacht.
Genau, dann hätten sie ihn gar nicht machen müssen. Ja. Nee, eigentlich passt das mit Anke ganz gut, ja. Wir sehen eine Szene mit Tanja, die Behandlungsräume sich intensiv anschaut und dann eine Tür öffnet, hinter der Christian Kleist sitzt. Und sie sagt, ich wusste nicht, dass die Räume nebeneinander liegen und so. Und die Tür schnell wieder schließt. Und später im Flur treffen sich Christian und Robert. Christian fragt nach einem Blutbild. Robert meint, ach, das ist doch nicht nötig, ich nehme lieber Schmerzmittel. Und Christian meint, du bist stur wie früher und die Susi soll ein großes Labor, wörtlich, mach bitte ein großes Labor und auch nach den Entzündungsparametern schauen und sie bittet ihn dann mit sich mitzukommen.
Und zusammen sehen sie kurze Zeit später auf dem Marktplatz ein großes Labor aufbauen.
Sie machen ein großes Labor. Nora kommt zu Hatzfeld ins Büro und Hatzfeld fragt, wie Nora denn Frau Ewald, also Tanja, findet. Nora meint, nett. Und Hatzfeld meint, nein, das ist ja kein Kriterium. Sie war ja nur Krankenschwester. Und in dem Moment kommt Tanja Ewald dann auch herein, nennt ihn Dr. Hatzfeld und er meint von Hatzfeld. Und wenn, und Tanja sagt, naja, wenn Ihnen das wichtig ist und er ist es. Ja, Frau Hatzfeld, ja. Herr Dr. von Hatzfeld will der Konversation so ein bisschen entgehen, weil er sofort zu Nora sagt, ja, Frau Kuhn kann dann reinkommen. Aber Nora meint, die hat ihr Sudoku noch nicht fertig. Die Zeit können wir also geben.
Na, was Nora alles weiß, ne?
Unglaublich, was. Fährt's witzig, wenn du so zum Arzt gehst und. Herr Minke, bitte. Nee, Herr Minke kann noch nicht kommen, er hat die Bunte noch nicht zu Ende gelesen.
Genau, vor allem, wenn man so, ich nehme ja immer sehr gerne ein Buch mit. Ich bin dann natürlich meistens nicht am Ende, sondern irgendwo in der Hälfte, wenn es heißt, warte mal, 200 Seiten sind es noch.
Ein Buch pro Arztbesuch.
Ja, genau.
Genau, Nora geht raus und Tanja fragt ihn, ob wir zusammenarbeiten können. Und Hatzfeld meint, wir brauchen Fachkompetenz, aber... Man kann sagen, dass weil ihr beruflicher Weg bisher nicht ganz geradlinig war, er glaubt, dass sie nicht, dass sie die, also die Fachkompetenz, nicht besitze. Und Tanja meint, sie sind sehr direkt. Hatzfeld meint, Zeit spielt eine Rolle bei uns und er lehnt es ab, sie zu vergeuden. Und dann schaut sie auf seine Röntgenbilder, die er da gerade vor sich hat und glaubt, es ist kein Bandscheibenvorfall. Und Hatzfeld sagt, sie als Gynäkologin wollen das beurteilen. Und sie analysiert dann sein Röntgenbild ganz genau und er meint, das ist ja nur ein Zufallsbefund. Sie hat im Studium aufgepasst, meint sie, aber Hatzfeld meint, ne, Bandscheibe ist Basiswissen, das merken sich die meisten. Und Tanja stellt fest, sie ist sich auch nicht sicher, ob sie mit ihm zusammenarbeiten will.
Da geht ja Tanja sehr korrekt, sehr selbstbewusst mit der ganzen Situation um und dreht das am Ende auch ganz richtig. Mich würde mal interessieren, ob diese Frage Doktortitel ja oder nein wirklich, also ich glaube, mein Laienverdacht, aber es ist jetzt richtig Laienverdacht, wäre, es stimmt, dass manche darauf achten, ob der fehlt oder nicht. Aber keine Ahnung, müssen wir vielleicht nochmal...
Ja, also ich kann es mir auch vorstellen, bei uns ist es ja auch so ein bisschen so, wenn sich Bewerber auf Synchron bewerben, bei uns ist das Erste, wonach wir eigentlich gucken, hat derjenige eine Schauspielausbildung.
Ah, okay.
Viele gibt es auch im Synchron schon, die etabliert sind, die vielleicht keine Schauspielausbildung haben, aber die sind halt etabliert. Mhm. Aber dennoch ist es so, wenn einer kommt und sagt, ich würde es gerne machen und ich habe schon Hörspiele gemacht und bin Radiosprecher, dass wir sagen, keine Schauspielausbildung. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm, aber keine Chance. So.
Ja, du sagst dann, Zeit ist wichtig in unserem Beruf und ich lehne es ab, es zu vergeuden.
Genau, und die sagen Dr. mir dann, ich weiß auch nicht, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will, Herr Minke.
Genau, ja. Von Minke.
Ja, weil mir das wichtig ist. Nee, also ich kann mir schon vorstellen, weil es eben auch meistens viele Bewerber gibt, mhm, oder wenn es viele Bewerber gibt, dass man dann auf diese Oberflächlichkeit auch schaut, weil das ist halt bei uns, also ich argumentiere das immer so, es gibt halt sehr viele Schauspieler, die sich bewerben und dann wäre es für mich unfair, wenn ich halt dann den Schauspielern das Nachsehen gebe gegenüber Leuten, die, ich sage jetzt mal blöd, sich von der Straße bewerben oder halt so Quereinsteiger, mhm, so. Okay. Weil es gibt genug Schauspieler, die das gelernt haben, die eine Ausbildung haben, die das gerne machen wollen. Mm. Und dann finde ich es auch fair, wenn ich jemandem Neuen eine Chance gebe, dann auch den Schauspielern die Chance zu geben, anstatt jetzt jemandem, der unbedingt das mal als Hobby machen will oder so.
Ja, okay, interessant. So, kann ja hier Ärztin auch als Hobby machen will.
Genau. Ja, also es ist ein Vergleich jetzt. Und deswegen kann ich es mir vorstellen, dass es in anderen Berufsfeldern so ähnlich ist, dass man erstmal guckt auf den Status und dann vielleicht auf die Qualifikation.
Ja, voll.
Sie holt ihre Sachen und will nochmal bei Christian klopfen. Der steht auf der anderen Seite der Tür ebenfalls und will auch klopfen. Und beide sehen dann aber davon abzuklopfen. Und sie nimmt stattdessen Schokolade aus ihrer Handtasche. Er kommt dann trotzdem hereingeschlichen und bricht sich um ihre Schulter herum so ein Stück von ihrer Schokolade ab. Und sie erklärt, wenn sie nicht regelmäßig was isst, dann kriegt sie schlechte Laune. Christian meint, ja, ist das denn der richtige Weg? Und Tanja meint, diese Schokolade ist 100%, also ich vermute 100% so Bitterschokolade, also so 100%. Und gut, das ist gut für die Haut und für die Gefäße. Wenn sie hier anfangen würde, meint sie, dann würde sie hier ein paar Möbel umstellen und den Stuhl vielleicht dahin.
Ja, natürlich, so bin ich dann gleich draufgekommen, das machen wir sofort, natürlich. Mhm.
Tanja lobt die Praxis, die ist sehr schön, sie fühlt sich wie zu Hause.
Also ich meine, ich fühle mich hier wohl.
Christian meint, sag mal, ich meine, gibt's eine Chance, dass ich dich morgen hier in Eisenach sehe? Und Tanja meint, nee, morgen nicht. Okay, wir müssen es ja nicht übers Knie brechen, aber übermorgen? Ja, ist gut, meint sie, übermorgen, dann reden wir darüber. Und mir gefällt ganz allgemein, wie unbeholfen sie hier wirken, beide. Also wie sie so ein bisschen von einer Peinlichkeit in die nächste stolpern. Nichts ist wirklich peinlich, also sie benehmen sich nicht peinlich, aber sie sind so unsicher. Mhm. Auch wie sie beide so versuchen, an der Tür zu klopfen, dann doch nicht klopfen. Und so. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut, weil sie sind da irgendwie frisch verliebt irgendwie und das sieht irgendwie ganz, ganz süß aus.
Ja, das zum einen, und ich finde gleichzeitig für Tanja finde ich es ganz schön, dass es sozusagen die die Unsicherheit, also sie ist ja noch nicht, ist ja nicht der erste Arbeitstag, auch wenn es so ein bisschen so ein halbes Zwischending ist, weil sie es ja jetzt irgendwie schon die erste Behandlung da hatte. Aber diese Unsicherheit, die man auch so generell hat, wenn man irgendwo neu ist, also dieses, man macht irgendeine Tür auf und sie, oh, da ist ja die Person, ist jetzt sozusagen so mir noch nie passiert, aber irgendwelche vergleichbaren Sachen, wo man so merkt, also ich habe zum Beispiel lange bei der Arbeit, habe bei meiner Chefin angeklopft und dann gesagt, ja, ich gehe jetzt, tschüss, und habe dann nach einer Zeit mitbekommen, das macht niemand, so, das interessiert, so, das nervt fast eher, so, dass jemand immer noch sich verabschiedet. Und diese Arten von Neuankommen, die Regeln noch nicht so ganz kennen, die Umstände, die das Gebäude und so, das finde ich irgendwie ganz schön.
Habe ich immer erzählt, ich hatte bei meinem ersten Arbeitstag in meiner alten Firma hatte ich mich bei einer Person mehrfach vorgestellt. Es war irgendwie so, dass es gab so einen Flur und da hatte die Person hatte halt sein Büro am Ende des Flurs. Und da gab es ein Großraumbüro, das war am anderen Ende dieses Flurs und in der Mitte dieses Flurs war ein Büro von der Gagenabrechnung. Und da kam man eigentlich immer als erstes rein. Also wenn man das Gebäude betreten hat, war das erste Büro, was man sah, diese Gagenabrechnung. Dann bin ich halt da rein, habe vielleicht meine Sachen abgestellt oder was auch immer und habe gesagt, ja, das ist, ich bin Martin, ich bin so und so, ja, okay, ah, dein Büro ist dann wahrscheinlich im Großraumbüro hinten. Und dann kam aus dem kleinen Büro vom Ende des Flurs mein Kollege Markus. Markus sagte, hallo, ich bin Markus. Ja, hallo, ich bin Martin. Ja, ich fand's ja, ja, hallo, hallo, hallo. Er ging wieder raus, blieb kurz weg oder wollte irgendwas holen oder keine Ahnung. Ich quatschte weiter mit den Gagenabrechnungen. Er kam wieder und sagte noch irgendwas und ich zu ihm, ja, hallo, ich bin übrigens Martin. So, ich bin Markus. Aber ich hatte einfach das Gesicht da nicht gemerkt. So, also. Oh, geil. Ja. Er wirklich gesagt, wir haben es gerade schon. Also.
Ja, aber genau das meine ich, diese kleinen Peinlichkeiten. Aber ich nehme mal an, so wie ich dich kenne, hast du die jetzt nie. Also es ist einfach kurz unangenehm. Aber ich finde es ja lustig. Ich habe ja in diesem juristischen Bereich, also so Leute, die sich dann, oh nee, jetzt habe ich bestimmt voll den schlechten Eindruck gemacht. So, ich denke, ja, meine Güte. Das ist jetzt auch kein Riesendrama. So,
Nee, also es war jetzt nicht so, dass ich dann jahrelang mich dafür geschämt habe. Aber es unterstreicht mal wieder, dass ich manchmal nicht so gut darin bin, mir Gesichter zu merken. Und ich wusste halt auch, in der Firma gibt es zwei Markusse.
Ah, okay.
Und das war dann das Problem wahrscheinlich, dass ich dachte, ah, das ist dann der andere Markus, aber es war einfach der gleiche Markus.
Und du bist der andere Markus.
Du siehst ja genauso aus wie der erste. Janik und Clara sind in der Villa-Küche, sie kochen Marmelade, hat sie sich ja in der letzten Folge angedeutet. Und Janik meint, sie hat sich lange nicht in der Uni in Erfurt blicken lassen. Und Clara meint, es hat sich halt nicht gelohnt. Paul kommt nach Hause, hat Hunger und ist enttäuscht, dass es keinen Kuchen gibt. Aber Clara meint, mach dir ein Brot, aber vorher gib mir mal die Einmachgläser. Und Paul fallen bei dem Versuch, die Einmachgläser zu holen. Also 18 Teller oder so herunter. Also wirklich die halbe Küche geht zu Bruch. Und Clara will gerne einen der Porzellanteller aufheben. Aber sie schneidet sich ganz heftig daran. Und sie verarzten sie kurz. Später sind sie dann in der Praxis. Ihr ist ganz schwindelig, die Wunde muss genäht werden. Sie kann die Finger aber bewegen. Blut ist nicht so ihr Ding. Und Clara erzählt, Paul hat die Wunde erst versorgt. Christian ist froh, dass sie so viel über Erste Hilfe wissen und dass er nicht nur Vater, sondern Arzt ist. Und Clara tut es leid wegen dem Geschirr. Aber Christian meint, das Wichtigste ist, dass es ihr gut geht. Also ich frag mich ja schon, wie sie sich so heftig hat verletzt.
Ja.
Weil
total.
Das ist ja wirklich ein tiefer Schnitt in der Hand, als hätte sie eine Glasscherbe wirklich in die Hand genommen und zugedrückt. Und es ist kein Glas, sondern Porzellan. Und sie hat es irgendwie vorsichtig versucht aufzuheben und hat einen riesen Kratzer in der Handfläche. Also
das ist der Kleistluch. Ich sage es mal nach wie vor, wir hatten schon lange niemanden mehr, der oder die irgendwie krank geworden ist. Ja, genau, dass es dann sofort so einen Arztbesuch notwendig macht und sofort die Panik, die sozusagen ausbricht hier kurz, kam mir auch ein bisschen übertrieben vor. Generell finde ich aber lustig übrigens, was sie wirklich für Ausreden hat, um in die Uni zu gehen. Hat sich nicht gelohnt oder die kommen auch ohne mich klar oder sowas. Kann man mal so machen.
Ja, hat sich nicht gelohnt, finde ich gut.
Ja. Manche Leute könnten so 3 Jahre lang die Frage beantworten, warum sie nicht in die Uni gehen.
Studium hat sich generell nicht
gelohnt. Genau. Ja.
Frau Lorenz und Leon tragen Pflanzen an dem Geschäft von Frau Lorenz und der junge Leon fragt, ob die Mutter, die junge Frau Lorenz, stirbt. Aber die Oma meint, nein, Morgen geht es ihr bestimmt schon wieder viel besser. Dann hat sie selbst Schmerzen im Bauch und er soll bitte ganz schnell das Telefon holen. Und als er fragt, soll ich die 112 wählen, meint sie, nein. Ah, ruf niemanden an, ich gehe morgen sowieso zum Arzt. Hol schnell das Telefon, aber ruf niemanden an. Dann sitzen Michael und Chris dann im Garten. Pippi kommt mit ganz vielen Kartons dazu und er meint, er baut ein Regal in den Keller für Vorräte. Und Christian fragt, ob er hier auch noch gefragt wird. Und Pippi sagt, ja, ich frag dich ja gerade. Und er fragt sie, ob sie noch kurz auf Ben aufpassen können mit dem Baby vorhin. Dann kann er mit Robert noch eine Runde joggen gehen. Der soll sich zwar eigentlich ein bisschen schonen, aber ein bisschen Bewegung ist bei einer Sportverletzung auch ganz gut. Und er meint auch noch, wenn Christian Tanja vergrault, dann baut Pivi den ganzen Keller voller Regale. Michael fragt, hast du vor, sie zu vergraulen? Und sie kommen darauf zu sprechen, dass es eben eine knifflige Situation ist und Arbeit und Privatleben an einem Ort stattfinden würde. Christian meint, ja, wir haben miteinander geschlafen, es ist nicht so schlimm, sie passt perfekt in die Praxis und da du sie empfohlen hast, bist du für den Schlamassel verantwortlich. Christian meint, er muss Prioritäten setzen und Weimar vergessen. Michael meint, heute Morgen wolltest du noch unbedingt sie wiedersehen und warst auf der Suche nach ihrem Namen und ihrer Telefonnummer. Was hat sie gesagt? Christian meint, ja, wir sollten eine Nacht drüber schlafen. Michael meint, hoffentlich in getrennten Betten. Und dann steht hier, nicht in die Praxis, lieber ausführen.
Genau, was heißt das? Ja, weil er sagt dann, wenn du mich um Rat fragst, dann nehme ich mich in die Praxis und geh lieber mit dir aus.
Genau, ja, so war das. Also Michael empfiehlt ihm, dass er sie nicht in die Praxis nimmt, sondern lieber als Frau in sein Privatleben holt.
Also, erstmal ist das wieder diese Art von Gesprächen, die ich so mag. Die beiden sitzen einfach entspannt. Also irgendwie diese Art von Beratungsgesprächen nachmittags im Garten. Das sieht irgendwie alles ganz gemütlich und schön aus. Meine heile Dr. Kleistfeld. Und ich muss noch eine Sache erzählen, weil ich das letzte Woche erzählt habe. Weil Christian, finde ich, macht hier das auch sehr gut, weil er sagt, hier, ich mache irgendwie den Keller voll mit unserem ganzen Babyzeug. Und wo er sagt, werde ich hier auch noch gefragt. Da ist er nicht der Patriarch, sondern einfach nur sozusagen, er lässt das schon über sich ergehen, wie das läuft, aber macht sozusagen das klar. Kannst du dich erinnern, dass ich letzte Woche die Story erzählt habe von Clara, dass sie so freundlich, aber bestimmt sagt, hey, Anke, hol die Milch nach. Mhm. 3 Tage später war ich bei einer Hochzeit und das war lustig, weil dann wurde den Gästen gesagt, die sollen zum Gruppenfoto kommen in den Raum. Wir waren alle draußen auf der Terrasse und dann saßen so 3 Jungs noch draußen und ich bin dahin und habe sozusagen, ich kannte die vorher so halb so, hallo, also die kann mich nicht, hallo, ja, hallo. Ihr habt mitbekommen, dass wir reingehen müssen und ich habe das so auf so eine Art gesagt, wie es so der kleine Diktator macht sozusagen, der so richtig sagt. Da ist mir wieder aufgefallen, dass ich dieses
freundliche bestimmte,
wieder nicht gelungen, genau, ich krieg's einfach nicht hin. Christian kriegt's hier ganz gut hin. Kurze Frage, falls es jetzt nicht zu früh ist, findest du mich als Rat richtig?
Ich finde ihn zumindest relativ charmant, weil wahrscheinlich alle der Meinung sind, Christian hat mal wieder eine schöne Beziehung verdient und die geht wahrscheinlich ja zu Brüche, wenn sie zusammenarbeiten und da es anscheinend sehr gut mit den beiden, also mit Tanja und Christian funktioniert, ihm zu raten, mach's doch lieber privat und nicht beruflich, finde ich zumindest ganz charmant. Andererseits könnte man natürlich die Frage stellen, wenn Christian jetzt Tanja sagt, nee, ich will dich nicht in meiner Praxis haben als Kollegin, würde eventuell die private Beziehung auch darunter leiden.
Aber er könnte ja gut sagen, hey, wollen wir wirklich, ich finde das, nehmen das so ernst mit dir, es ist leichter, noch eine gute Gynäkologin zu finden, als so eine tolle Person, dass er dann sagt, wollen wir es privat versuchen, also.
Ja.
Ich finde den Tipp ganz richtig.
Mhm. Robert und Pivi sind nicht joggen, sondern sie sprinten durch den Wald mit Gewichtsrucksäcken auf dem Rücken. Und Pivi meint, er hatte noch nie so krasse Fitness wie bei ihm. Robert fängt dann auch noch an, Liegestütze zu machen mit diesem Rucksack.
Die Schmerzmittel wirken gerade, das muss ich ausnutzen.
Das ist so, als würde man sagen, ja, die Tablette wirkt gerade, ich muss jetzt mal ein Bier trinken, dann kriege ich keinen Kater.
Ja, schön. Und natürlich sieht man im Hintergrund die
Wand. Die Wand, ja. Genau. Ich weiß nicht, also das ist ja dieses Wahrzeichen in Eisenach, ne?
Kann sein, also sie haben es halt jetzt mal gezeigt.
Ich glaube, das ist da. Pivi ist vorsichtiger geworden, seit er den Tumor hatte, sagt er, und Robert versteht das, aber bei seiner Schulter, das sind ganz normale Abnutzungserscheinungen und es geht weiter. Ich habe ihm aufgeschrieben, was ist Roberts Motivation? Aber das wird ja später tatsächlich erklärt. Ja. Aber er ist ja wirklich so völlig. Es geht weiter.
Ja.
Los. Wir machen noch Liegestütze und wir.
Genau, er ist sozusagen wie so manche Spieler so Testosteronbullen während eines Spiels, so scheint er 24 zu sein.
Ja. Er ist Erling Haaland oder so.
Ja, genau. Oder Oli Kahn früher oder sowas, ne? Ja.
Nachts in der Villa verarztet Christian nochmal Claras Hand und Christian fragt nochmal nach dem Brief von Claras Vater und Clara sagt, was soll da schon drinstehen? Da steht eh nichts drin, was ich nicht schon weiß. Ich weiß, dass Justus Pferde liebt und mich im Stich gelassen hat. Clara liebt doch Pferde, sagt Christian. Auch. Vielleicht hast du das von ihm. Und Clara meint, es ist reiner Zufall. Egal, was drinsteht, sagt Christian, es ändert nichts an unserem Verhältnis. Wollen wir den Brief nicht gemeinsam lesen? Und sie nimmt ihn hervor und Justus, also Claras leiblicher Vater, will ihr einen Dauerauftrag machen für ihre Ausbildung. Und Christian meint, vielleicht ist es ein Anlass darüber, mal nachzudenken, ob sie die Ausbildung wirklich machen will. Denn du warst ja heute nicht das erste Mal nicht in der Uni. Und Clara meint, ja, sie hat sich Musikpädagogik einfach anders vorgestellt, das ist nur reine Theorie. Und Christian meint, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was ja auch Spaß macht. Pferdeflüsterer zum Beispiel, musst du ja nicht jetzt entscheiden. Also sehr verständnisvoll von Christian, so von wegen, ja, willst du das denn wirklich machen? Willst du nicht dieses Studium lieber abbrechen? Musst du ja nicht jetzt entscheiden. Also ich glaube, andere Eltern sind dann doch ein bisschen anders unterwegs.
Generell ist es halt hier wieder voll der neue Christian.
Mhm.
Also der das alles nachvollziehen kann, der freundlich ist, der irgendwie einfühlsam ist und sowas und der keinen Druck so ausübt, ne? Also das heißt jetzt sozusagen.
Es ist ja wirklich der Einzige, der von Christian immer die volle Breitseite kassiert, ist Peewee, ne? Also auch mit diesem Thema von wegen, ja, du gammelst rum und du kannst ja nicht dein Leben lang jobben und dann hat er eine Uni. Ja, aber du kannst ja nicht immer nur studieren, du musst ja auch mal was arbeiten. Also es ist ja irgendwie egal, wie er es macht.
Ja, das stimmt. Umgekehrt bekommt, aber vielleicht ist das wirklich ein interessantes Beispiel, wie unterschiedlich die Jungs noch, wie unterschiedlich er die Jungs und Mädchen erzieht, ne? Also so bei anderes Geschlechtsbesuch, ja du, ich habe hier heute Abend, bin ich unterwegs hier, viel Spaß euch beiden und so. Und gleichzeitig beim Beruf soll er, sieht er ihn aber in der Ernährerposition sozusagen. Und bei Clara ist er viel, also bei Lisa war er viel restriktiver, so, oh, die hat eine Affäre, da bin ich ganz vorsichtig. Umgekehrt sieht man hier auch gerade in Bezug zu Clara, so, du hast Zeit. So, vielleicht auch Grund wirklich von so einem patriarchalen Denken, hier, du hast doch hier Yannick und sowas, wer weiß.
Der Drogen verkauft.
Ja, genau.
Der ist da abgesichert. Er hat genug Geld. Ja, spannend, ja, also. An einem anderen Tag meint Paul, dass Clara das Geld, das sie von Justus bekommt, lieber für eine Dolby Surround-Anlage ausgeben soll. Clara meint, sie brauchen Geschirr und er will ja nur Nina beeindrucken. Und sie hat irgendwie Hochzeitsgeschirr gegoogelt, also sie guckt nach richtig teuren Sachen. Und Christian meint, es ist doch ein bisschen teuer. Und Anke mischt sich auch ein und hat gesagt, sie hat ganz viel Geschirr auf dem Dachboden gesehen. Und Clara meint, das ist dieses alte Geschirr und sie schwimmt ja jetzt in Geld, also sie kann sich ja was leisten. Und Christian aber sagt, das Geld ist für ihr Studium und nicht für Hausrat. Und Clara meint, bitte nicht schon wieder Zukunftsterror. Eigentlich ziemlich ungerecht von ihr, weil er ja eben voll entspannt war.
Voll, ja, voll. Also, weil er hat ja auch nie gesagt sowas wie, wir müssen jetzt deswegen entscheiden oder du musst jetzt entscheiden, wofür das du Geld ausgibst, sondern bitte nur jetzt, nicht vorschnell.
Ja.
Und sozusagen, dass sie jetzt, also sie ist schon sehr
teenie
und sehr sensibel, was das Thema Zukunft angeht.
Ja. Christian meint, das Geld ist eine große Chance, ihren echten Vater kennenzulernen. Als Kind hat sie ihn zwar kennengelernt, aber jetzt ist sie erwachsen, vielleicht hat sich ja was geändert. Und Clara sagt im Weggehen, du bist mein Papa und damit basta!
Später. Dann nur ganz kurz, das war ganz total lustig, weil dann sagt er, glaube ich, zu Clara, ach, du bist süß. Und dann sagt er irgendwie zu Paul, du auch.
Ja, ich hab dich lieb oder so.
Oder ich hab dich lieb, ja. Genau. Und das Lustige ist, dass eine Woche später, als ich bei meiner Mama war, genau das Gleiche kam, wo meine Schwester irgendwas gesagt hat, was sie jetzt schon erledigt hat. Und dann Mama zu meiner Schwester sagte, ach, du bist süß. Und zu mir, du auch. So, und ich dachte, oh, bin ich nicht der Einzige, der die Serie guckt?
Später in der Praxis fragt Christian Nora, was sie denn über Tanja Ewald denkt. Und Nora meint, sie ist handfest, sie passt gut hierher. Und Robert kommt herein und hat immer noch Schmerzen, trotz der ganzen Mittel. Hatzfeld wird gleich ein CT machen. Und später sind wir dann bei Hatzfeld. Das Blutbild hat keine Auffälligkeiten ergeben, aber es könnte eine Entzündung sein. Robert kommt aus dem Raum, also aus dem Röntgenraum. Und Hatzfeld sagt, es sieht nach einer Thrombose aus. Christian erzählt, wer Robert ist. Also erzählt das Hatzfeld, er ist ein Freund der Familie und war früher Pevis Fitnesstrainer. Und sie meinen, es könnte ein Blutgerinnsel in der Vene axillaris sein.
Kein Fachchinesisch bitte, ja?
Und Hatzfeld meint, Vene axillaris heißt, dass die Vene durch die Achselhöhle geht. Und Christian ergänzt, ein Gerinnsel könnte sich lösen und Richtung Lunge geschwemmt werden. Dann gibt es eine Lungenembolie oder droht eine Lungenembolie. Die Arterien können verstopfen und ein Teil der Lunge vom Blutkreislauf abgetrennt sein. Wenn man es nicht rechtzeitig in die Klinik schafft, dann kann man daran sterben.
Jetzt mal ganz ruhig, ja? Eben hast du noch gesagt, dass es eine Thrombose ist, ja? Jetzt behalten wir mal alle die Nerven.
Christian meinte, es wäre ihm recht, wenn er Unrecht hätte, aber wir müssen das ernst nehmen. Auch du. Und Hatzfeld macht nochmal einen Ultraschall. Später kommt die alte Frau Lorenz zu Christian. Die Laborergebnisse vom Vortag fehlen noch. Sie hatte nochmal Schmerzen, ganz kurz. Und die Nase läuft auch wieder. Eine Erkältung, die irgendwie nicht weggeht. Christian will die Magen-Darm-Spiegelung machen. Frau Lorenz fragt nach ihrer Tochter. Er soll die Wahrheit sagen, wenn irgendwas ist. Und sie rufen gemeinsam Michael Sandmann an, dass sie sich beruhigt. Und fragen, wie es der Tochter geht. Und Christian hört von Michael, dass es sich hervorragend geht, das Antibiotikum schlägt an und der Port wird heute rausgenommen. Und später sehen wir dann die Verabschiedung von Frau Lorenz und Christian. Und Christian meldet sich, wenn die Laborwerte da sind. Erneut später hat Christian dann die Diagnose Thrombose bestätigt und Robert kann das nicht so ganz wahrhaben. Bei seinem Lebensstil, dass er jetzt sowas hat. Er hat zwar Stress im Job, aber er schafft mit Sport Ausgleich. Christian meint, nimm das einfach ernst, ich bin dein Arzt, momentan lieber kein Sport, ein Thrombosestrumpf für den Arm kann ihm helfen. Robert meint, mit dem hässlichen Teil lässt sich der Vorfall wohl nicht verheimlichen. Und Christian meint, das ist absichtlich, damit es ihm bewusst ist und damit er sich schont. Und Nora zeigt ihm, wie man die Spritzen ansetzt und Robert ist überhaupt nicht begeistert und Christian fragt, Problem mit Spritzen? Und Robert sagt, nach deinem Vortrag vorhin ganz bestimmt nicht, aber im Ernst, er ist froh, dass er bei Christian als Patient ist. Weiter geht es in der Küche der Praxis. Peavy ist dort, oder ist es die Praxisküche oder die Villa-Küche? Nee, es muss die Praxisküche sein. Peavy ist in der Praxisküche, Christian kommt dazu und Peavy fragt ihn, ob er Sorge hat, dass Clara das Geld von ihrem Vater zum Fenster rausschmeißen könnte. Und Christian meint, ja, sie wirkt schon ein bisschen planlos. Und Peavy sagt, wie findest du das, dass sich ihr Vater bei ihr meldet? Und Christian meint, ja, ich finde das krass, es tut auch ein bisschen weh, aber letztlich ist es wichtig, dass sie sich mit ihren Wurzeln auseinandersetzt und er will einfach nur, dass sie es nicht bereut, wenn sie es nicht getan hat. Dr. von Hatzfeld kommt dazu, fragt, wie der Freund, also Robert, die Diagnose Thrombose aufgenommen hat und Peavy hört, was, Robert hat einen Blutgerinnsel? Das ist richtig schlimm für einen sportlichen Typen wie ihn. Wie konnte er damit nur den Rucksack tragen? Und erzählt dann davon, als die anderen so ein bisschen aufhorchen, dass sie am Vortag halt dieses Training gemacht haben mit irgendwelchen Gewichten im Rucksack. Und Christian meint, durch den Druck könnte es zu einer Kompression des Nervenstrangs gekommen sein. Das ist sehr schlimm.
Hier aber auch wieder, wie krass Christian da sozusagen sagt, tut auch ein bisschen weh. Also das ist mir nochmal zu der Vaterszene. Tut auch ein bisschen weh, aber es ist wichtig, dass sich damit auseinandersetzt. Wie er so in so einem Nebensatz seine Gefühle offenbaren kann, sozusagen. Das hätte ich, glaube ich, in Folge 5 oder 10 oder so, das hätten wir das nie gehabt.
Mhm. Naja, mag sein.
Da hat er sich schon echt verändert.
Mhm. Zeit- und Ortswechsel. Robert und Christian sind jetzt bei Michael und Robert fragt entsetzt als Einstieg in die Szene, ihr wollt mir eine Rippe rausnehmen? Und Michael erklärt, zwischen Rippenende und Schlüsselbein ist nicht genug Platz für die Gefäße. Christian ergänzt, lass den Kopf nicht hängen, das hört sich schlimmer an, als es ist. Zwar nicht ganz schmerzfrei, aber ein paar Tage kann es Schmerzen im Brustkorb und Achselhöhlenbereich geben, das kriegt man aber mit Schmerzmitteln gut in den Griff. Und Robert fragt, was ist denn mit dem Blutgerinnsel? Und Christian sagt, wir führen einen Katheter in die Vene ein und lösen es auf. Und das alles in einer OP, fragt Robert. Klingt völlig harmlos, wenn man euch so zuhört. Michael meint, eine OP ist nie harmlos, aber es kann gleich morgen früh losgehen. Um 8 soll er bitte nüchtern vor Ort sein. Also kein Alk.
Genau, diesmal bitte nicht so früh loslegen.
Clara kommt am frühen Abend nach Hause, fragt Paul, ob Christian schon da ist und Christian ist direkt auf den Dachboden gegangen und Paul meint, wenn er jetzt oder wenn Christian jetzt das Geschirr aus dem Dachboden nimmt, dann kann Clara ja doch vielleicht die Soundanlage kaufen und Clara sagt, abwarten, Kröte, das heißt noch nichts. und auf dem Dachboden unterbricht Clara dann Christian beim Wühlen in Kisten und Christian hat das Amulett gefunden, das Claras Mutter Monika, glaube ich.
Boah, krass. Ja.
Ihnen damals gegeben hat, bevor sie in die USA zur Krebsbehandlung gegangen ist, wo sie dann gestorben ist. Und Clara sieht also ein Bild von sich als Kind und ein Bild von ihrer Mutter und meint, sie war hübsch. Und Christian ergänzt, sie war auch tapfer. Sie wollte, dass Clara dieses Amulett eines Tages bekommt. Dieser Tag ist heute. Und Clara meint, sie will Justus trotzdem nicht sehen. Du bist mein Vater.
Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist.
Aber generell ist das ja hier eine überraschend, also wir haben noch nie diesen Dachboden gesehen und diese Art von Pathos sozusagen kommt auch, finde ich, relativ selten in der Serie vor, dass er so, ja, das hat dir deine Mutter damals gegeben, ich habe es jetzt gefunden, ist auch so richtig verstaubtes Szenenbild und sowas, also man sieht, da war, glaube ich, jahrelang niemand mehr und ich sag mal, er zieht schon wirklich alle Register, um sie zu überzeugen, davon, sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, dass ihm das jetzt auf einmal so wichtig ist, schon auch...
Ja.
Aber spricht für ihn, aber schon.
Vielleicht will er insgeheim eigentlich nur, dass Justus ihr den entscheidenden Schubser gibt, dass sie ihr Studium weitermacht.
Das kann natürlich auch sein. Ja, stimmt echt.
Leon verabschiedet sich von seiner Oma, die hat dann wieder Schmerzen und Christian ist in der Innenstadt und steigt gerade aus dem Auto und trifft Tanja und sie sprechen darüber, ob sie nun in die Praxis einsteigen will. Da kommt Leon angerufen und ruft Christian zu seiner Oma. Und seit heute Morgen geht es ihr wieder schlecht, sagt sie. Sie kommen in die Praxis, Frau Lorenz setzt sich. Christian stellt kalten Schweiß und Herzrasen fest. Sie meint, es zieht den ganzen linken Arm runter. Und daraufhin machen sie ganz schnell ein EKG. Christian stellt einen Infarkt fest. Tanja legt einen Zugang, aber bevor sie noch weiteres machen können, hat sie schon einen Herzstillstand. Tanja ruft den Krankenwagen. Und im Krankenwagen stellen sie Kammerflimmern fest. Der Defibrillator wird eingesetzt und dann ist wieder ansprechbar. Christian erzählt ihr vom Herzinfarkt. Gleich sind wir in der Klinik, sie soll ruhig atmen, um Leon wird sich gekümmert. Und in der Klinik übergibt er sie dann an Michael. Erzählt, dass sie zweimal defibrilliert wurde mit 200 Joule. Michael meint, gut, dass du da warst. Und sie kommen auch kurz auf das Thema Robert zu sprechen. Und mit der... sagt mir, verweigert die OP. Also er ist um 8 Uhr früh gekommen, um zu sagen, nein, doch, kein Bock. Ich habe auch schon was gegessen. Wirklich.
Ja, das, er hat sich immer die Mühe gemacht, hinzugehen. Ja. Ne? Also war nicht am Telefon.
Oder ist einfach gar nicht gekommen. Ja. Und ja, Christian kann ja mal mit ihm reden. Vielleicht erwischst du ihn noch.
Und jetzt rennt er.
Und dann rennt Christian nach draußen, fängt Robert draußen vor der Klinik ab und Robert sagt, Michael hat alles gesagt, was es zu sagen gibt, sagt Robert. Ich kann das nicht machen. Der Satz ergibt für mich jetzt keinen Sinn, weil der Satz wäre richtigerweise ja, ich habe Michael alles gesagt, was es zu sagen gibt, oder?
Michael hat mir alles gesagt.
Also weil der Patient rennt raus und sagt, der Arzt hat mir alles gesagt, was es zu sagen gibt und ich gehe.
Ja, naja, der hat schon alles versucht, ist vielleicht sozusagen der.
Vielleicht auch so.
Sozusagen, er hat alles versucht, nämlich zu überreden. Also da hat er schon alles gesagt, von wegen versuch's nicht. Könnte man aber besser schreiben, das stimmt.
Na, ich finde es logischer, wenn der Patient sagt, der geht, ich habe Michael schon alles gesagt, du kannst jetzt auch nochmal kommen, aber dann sage ich dir nochmal das Gleiche und ich gehe.
Ja, stimmt.
Andererseits, der Doktor 1 hat schon alles gesagt, was es zu sagen gibt, und jetzt kommt Doktor 2 und sagt nochmal alles, was es zu sagen. Also irgendwie, ja, es ergibt irgendwie auch so Sinn, aber.
Ja, ist nicht ganz fein geschliffen, ja.
Christian erwähnt nochmal, dass die Thrombose lebensbedrohlich ist. Robert sagt, ich kann ohne Sport nicht leben. Und Christian meint, das ist nicht dein Ernst. Die paar Monate ohne Sport und Fitness, dafür willst du jetzt dein Leben aufs Spiel setzen? Seit wann geht das so? Und Robert sagt, seit 4 Jahren ist es mehr geworden, seit der Scheidung von Maya. Mal wieder einmal eine Maya. Ich glaube, die 5. Maya in der Serie.
Oh.
Christian glaubt, er hat eine agitierte Depression. Und Robert meint, ah, den gleichen Mist hat doch der Psychiater auch gesagt. Du weißt schon, von dem ich die Pillen abgesetzt habe. Und Christian meint, du warst in Behandlung? Und hat er dich auch über die Folgen aufgeklärt, über Schlafstörungen und unstillbaren Bewegungsdrang?
Sport bestimmt mein Leben. Das ist Quatsch. Du bist sportsüchtig. Du glaubst, dass du dich gesund ernährst und dass du gesund lebst. Aber weißt du, in Wahrheit verbietest du dir Grübeleien und negative Gedanken durch Hyperaktivität. Und deswegen hast du auch die Thrombose bekommen, mein Freund. Und deswegen musst du dich operieren lassen.
Rette dein Leben.
Also ich würde ihm das zugestehen, dass er hier diesen heftigen Ton wählt. Also ich glaube sozusagen, weil er den Patienten kennt und weil er sozusagen vielleicht sogar aus dem Sportkontext weiß, dass so jemand manchmal nur auf eine ordentliche Ansage reagiert. Das finde ich deswegen in Ordnung. Ansonsten wäre es natürlich wieder total dieses alte Dr. Kleist-Motiv, dass der Patient sich total weigert und er den dann überredet. Aber hier fand ich das irgendwie in Ordnung, gerade weil er auch am Ende so ein bisschen sagt, ja, bitte, mach das. Also sozusagen, er findet schon noch den Weg am Ende, dass es nicht zu konfrontativ ist. Es ist natürlich so, du hast es eben so aus anklingen lassen, natürlich verrät Robert zu viel im Nebensatz, als das, was ein normaler Mensch einfach so in den Nebensatz packen würde.
Also ich finde aber auch, dass das angebracht ist, dass Christian so ein bisschen ausrastet, weil er hier halt an dieser Stelle merkt, dass das Problem, was Robert zu haben scheint, nicht das Problem ist, was er wirklich hat, sondern in Wahrheit hat er halt diese agitierte Depression.
Ja.
Und die muss dann vielleicht Christian auch anders anpacken, als zu sagen, nur Robert, mach doch mal. Sondern da steckt jetzt was ganz anderes dahinter, was Robert selber vielleicht auch gar nicht sieht. Und deswegen ist es was anderes, ihn hier vielleicht wachzurütteln mit, das ist Quatsch, was du glaubst, dass Sport dein Leben bestimmt, sondern in Wahrheit steckt was anderes dahinter. Und jetzt musst du gucken, dass du es wieder in den Griff kriegst. Robert sagt, okay, du hast recht, ich vertraue dir, aber ich habe Angst. Und Christa meint, das ist total in Ordnung, Robert. Wir schaffen das, du schaffst das, wir schaffen das zusammen. Ich bin für dich da.
Und er wartet sogar die ganze Zeit im Krankenhausflur. Wahnsinn, was da noch geht, ne?
Ja, und dann im Krankenhausflur nach der OP kommt Robert wahrscheinlich so aus dem Wachzimmer, so leicht narkotisiert noch, spricht Christian aber an und dankt ihm, dass er so hartnäckig war. Fühlt sich schon viel besser. Ich kann morgen wieder mit dem Sport anfangen. Hol schon mal die Tennisbälle.
Man sieht ihn noch so beim Rausgehen so Liegestütze machen auf diesem Bettchen.
Oder Sit-Ups. Ja. Sit-Ups im Krankenbett.
Das wäre richtig geil.
Christian, Christian, kannst du mir ein paar Tennisbälle bringen? Kannst du mir ein bisschen so Tischtennis?
Und die Handeln.
Ja, Handeln. Nein, Robert, du musst dich jetzt schonen. Okay, dann.
Es hat alles nichts gebracht.
Ja. Christa meint, positiv denken hilft manchmal. Und Michael kommt auch dazu, während Robert weitergeschoben wird und erzählt, er wird auf die Station verlegt. Und dann erzählen sie von Frau Lorenz. Die waren in 20 Minuten durch mit der kleinen OP, mit den Stents. Und Christian schaut dann Frau Lorenz noch ins Zimmer und sie fragt nach der netten Ärztin, die geholfen hat, sie zu retten, also Tanja. Und der erste Strauß, den sie wieder macht, wenn sie zurück im Blumenladen geht an ihn. Und der zweite an Tanja. Es ist alles gut gegangen, wie durch ein Wunder. Und sie hat zwei Stents. Christian meint, ja, die Stents sind dafür da, damit die verengten Stellen stabil bleiben und die Gefäße nicht wieder kollabieren. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt wird sie erstmal gesund und dann kommt sie in die Reha. Was ist mit Leon, fragt sie. Und er sagt, ja, er kann beantragen, dass er mitkommt in die Reha. Und dann kommen Leon und die junge Frau Lorenz herein, die jetzt hier tatsächlich die erste Szene seit der allerersten Szene hat. Ich glaube auch die einzige dann noch. Fragt, ob sie die alte Frau Lorenz drücken dürfen. Ah, sie dürfen, aber nicht zu fest. Und die Tochter dankt Christian für alles und er verlässt das Zimmer. Michael und Tanja treffen sich dann im Krankenhausflur. Wahrscheinlich zeitgleich zu dieser Szene. Sie dankt für die Empfehlung bei Dr. Kleist und sie sagt, aber zwischen ihr und Dr. Kleist ist es etwas kompliziert. Er versteht das. Sie fragt, wieso verstehst du das? Naja, Michael hat Christian abgeraten unter den Umständen. Woher weißt du von den Umständen? Und Michael sagt hier interessanterweise, naja, er ist mein Freund. Tatsächlich ist er ja sogar der Schwiegersohn.
Ja, stimmt.
Also stimmt, Ex-Schwiegersohn. Was ja gleich noch zur Sprache kommt. Er hofft, sie ist jetzt nicht sauer. Sie ist nicht sauer. Und er hat vermutlich recht. Wäre wahrscheinlich nicht gut, oder? Kennst du eigentlich seine Tochter, Lisa Kleist? Hm, meine Ex-Frau.
Du siehst mich sprachlos.
Ja, ist witzig, ne? Es gibt keine Pause zwischen meiner Ex-Frau und du siehst mich sprachlos. Also, sie ist wortwörtlich nicht sprachlos. Also, sie jetzt sagt sofort, ich bin sprachlos.
Ja.
Was selten genug
das
vorkommt.
Ist was, genau. Das ist so ein bisschen da dieses was selten genug vorkommt, ist wieder so ein bisschen
Dad-Joke.
Ja, genau.
Christian läuft vorbei, Tanja fragt, wie es Frau Lorenz geht und dann wird die Szene zu einem Public Service Announcement, was ungefähr heißt so die Mitteilung des öffentlichen Dienstes.
Ja.
Denn Michael sagt, Herzinfarkt bei Frauen, eine der größten Herausforderungen. Selbst Fachärzte liegen oft daneben.
Ja, der medizinische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist einfach zu wenig erforscht. Wir müssen viel mehr über Gendermedizin wissen.
Man wirklich merkt, das ist überhaupt nicht der Text von irgendeiner Figur, sondern das ist irgendein Text, der so irgendwas aufzeigen soll.
Ah, okay. Also du hast die filmische Fachkompetenz, kann schauspielerische Leistung auch besser werden. Oder Drehbuchtexte. Ich fand das jetzt eigentlich relativ realistisch. So diese Art, wie die drei jetzt ins Gespräch kommen, weiß nicht. Ich dachte irgendwie, für mich kam es nicht unnatürlich vor.
Ich denke, es sind halt drei Fachleute. Und die Fachleute wissen ja meistens am besten, wie es in ihrer Branche funktioniert.
Ja.
Ich weiß nicht, ich überlege jetzt nach einem Vergleichsbeispiel, um das, also vielleicht drei Fußballtrainer sitzen zusammen und sagen dann so, die Beraterhonorare sind so hoch. Wir müssten gucken, dass die wieder sinken oder so. Da würde ja keiner so mit so viel Pathos sagen, du hast recht, die Beraterhonorare, die Ablösesummen, das ist doch völlig krank, dass das in diese Dimension gewachsen ist. Sondern sie würden sagen, ja, scheiße halt, ne? Also müssten wir eigentlich viel mehr, müsste eigentlich viel mehr gemacht werden. Aber so ist es halt, kacke. So. Und das ist irgendwie das, was mich stört, dass sie hier so mit so ganz viel Empathie, sondern mit ganz viel Pathos, was sagt, was die drei auf jeden Fall wissen, dass sie nicht genug wissen über Gendermedizin, dass der weibliche Herzinfarkt völlig anders funktioniert als der männliche Herzinfarkt und darum auch schwerer erkannt wird. Der Pathos kommt aber,
Pathos kommt sozusagen mit dem Besserwisser, also so wirkt es besserwisserisch auf deiner
Seite. Also wirkt es halt so, als würden sie es jemandem erklären, der es nicht weiß.
Okay.
Und da es aber von den dreien keiner ist, der es nicht weiß, weil sie es alle wissen, sind es wir, die es nicht wissen, und dann wirkt es wie oberlehrerhaft.
Okay. So. Also ich hätte Michael zugetraut, dass er so ein bisschen, auch Michael wird sein Ego haben, er wird wissen, wie er Chefarzt geworden ist, einer Klinik.
Er war der große Zampano.
Er war der große Zampano. Weiß nicht, wie oft ich mir das schon mal angehört habe. Was übrigens lustig war, sich das anzuhören, weil ich genau den gleichen Lachanfall ja nochmal bekommen habe beim Hören. Und dann bekommt jemand einen Lachanfall im Podcast hören und mal selber, und es ist genau der gleiche, weil es ja mal selber ist. Das war irgendwie weird. Aber sozusagen, dass sozusagen so ein Chefarzt so ein bisschen so, ich erkläre mal ganz kurz, wie es läuft. Eines der unerkanntesten Probleme kann ich mir jetzt auch irgendwie vorstellen, dass sie wiederum das Gefühl hat, okay, ich bin hier neben dem Typen, der mich eventuell in seine Praxis einstellt und hau jetzt auch mal so ein Ding raus, fand ich aus der Situation heraus. Ich hätte es, glaube ich, am unrealistischsten gefunden, wenn Christian da jetzt reingehauen hatte. Dem war es aber egal.
Der hat nur so mit dem Finger gezeigt, von wegen, du hast völlig recht.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, ich komme nicht so richtig auf ein Beispiel, wo ich zufrieden mit bin, aber so dieses, was alle wissen, dann zu sagen, wir müssten eigentlich viel mehr für den Klimaschutz tun.
Ja.
Und dann der grünen Politiker sagt, völlig richtig. Sondern, natürlich, deswegen sind wir hier. So.
Ja, stimmt.
Also irgendwie, das.
Ja, es fehlt auf jeden Fall der Satz, der irgendwie einen aktuellen Bezug macht oder sowas, wo man so denkt, ah, okay, der wäre eine Wissenserweiterung für die anderen und deswegen sagt die Person das. Das wäre aber für die Zuschauer wiederum unwichtig.
Also ich denke, ich hätte die Haltung schöner gefunden, wenn sie zum Beispiel nicht gesagt hätte, wir müssen viel mehr oder sowas, sondern wenn sie gesagt hätte, es ist einfach Mist, dass so wenig dafür getan wird.
Ja.
Weil dann ist es so, dieses Beschweren über den Status quo, der nicht annähernd ausreicht, nicht ausreichend ist für das, was sie hier machen müssen.
Ja.
Und dann hätten alle drei sich so in dieser Haltung bleiben können, zu sagen, ja, da müsste viel mehr gemacht werden. Und das würde für mich viel, viel realistischer sein, als dieses, wir müssen mal, so als würden sie jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt machen wir das mal. Ja. Jetzt retten wir den Planeten.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, ja.
Okay. Michael kriegt eine Nachricht auf den Pieper und muss los. Und Christian meint zu Tanja, dass sie eine tolle Zusammenarbeit gemacht haben bei dieser Reanimation. Und Tanja meint auch, ja, es war eine gute Kombi, wir beide. Und Christian meint, komm, die Kollegen warten schon. Und sie ist nervös wegen der Entscheidung. Und dann kommen wir in die Praxisküche, wo Nora, Pivi und Hatzfeld schon warten. Christian und Tanja betreten den Raum und Christian erzählt, sie wollen heute abstimmen, ob Frau Ewald einsteigen kann. Mit ihr im Raum.
Genau, ja.
Ja, wie bei jeder Neueinstellung. Nora, Pivi und Christian stimmen dafür, Hatzfeld dagegen. Und Hatzfeld meint, ja, sie soll es nicht persönlich nehmen, aber wir können doch noch gar nicht abschätzen, wie wissenschaftlich fundiert Frau Ewald überhaupt arbeitet. Piwi meint, Timo, du bist doch sonst nicht so ein Denkfuzzi.
Sie hat keinen Doktor.
Sagt er. Sie hat keinen Doktor.
Ja, dann kommst du. Ja, okay, ja.
Und Piwi meint, Christa meint, Facharzt ist immer noch Facharzt. Piwi fragt, was Tanja denkt, und Tanja meint, sie würde ja sagen, aber nur, wenn es einstimmig ist, und Herzfeld lässt sich also unter Gruppenzwang breitschlagen, doch auch dafür abzustimmen, aber nur mit Probezeit. Tanja meint, dann freue ich mich, und Christian sagt, ja dann, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch zum Abspann.
Ich war jetzt richtig gespannt, gerade wie du die Übergang machst, aber es ist dir gelungen. Und herzlich willkommen auch zum Resümee der Folge. Du hast vorhin gesagt, du fandst sie, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Wenn du magst, kannst du es jetzt noch weiter ausführen.
Also Christina Attenstedt gefällt mir als neue Schauspielerin. Die bringt irgendwie eine gewisse Freundlichkeit rein, die, glaube ich, jetzt fühle ich auf dünnes Eis, aber ich glaube, die hat Ursula Buschhorn nicht so reingebracht. Mhm. Und die hat eine Wärmherzigkeit, die mir ganz gut gefällt, und sie hat auch irgendwie schön gespielt, diese Szenen mit der beruflichen Ebene, private Ebene wird vertauscht, und auch am Ende jetzt hier diese Unsicherheit, also dieses, ich fühle mich hier wie zu Hause, ich meine, also das hat mir gefallen. Es ist mehr Medizin in der Folge als in anderen Folgen bisher, glaube ich. Die beiden Medizin-Stories sind sehr präsent. Ich finde aber, dass vor allem Patrick Bach die Figur Robert schon zum Leben erweckt hat. Also ja. Auch wenn die völlig verrückt war, mal wieder. Und dieses Motiv ja auch unglaublich oft schon war, von wegen, nee, ich habe nichts, Schmerzmittel und gut ist. Ja. Irgendwie hat es sich für mich nicht abgenutzt angefühlt.
Er spielt das mit einer ganzen neuen Dynamik, ja, und Wucht, ne?
Genau. Ich würde Patrick Bach sogar zutrauen, dass er sich das vorher andere Folgen angeguckt hat und gesagt hat, ich mach's anders als die oder so. Aber auf jeden Fall hat er was Eigenes draus gemacht, und das war cool. Auch die Frau Lorenz, die Ältere, fand ich eigentlich ganz gelungen, von Judith von Radetzky dargestellt, die so ein bisschen diese Angst gespürt hat um ihre Tochter und gleichzeitig so diese selbst etwas angeschlagene Person. Und irgendwie diente die Story ja vor allem dem Zweck, so Christian und Tanja als Team zu etablieren. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also die Medizin-Stories fand ich gelungener als sonst. Die sind nicht ganz so nebensächlich und egal gewesen. Mm. Und deswegen glaube ich, das war schon relativ okay Folge, würde ich sagen.
Was man ja auch dem Wirken von Tanja zusprechen kann. Also sozusagen die Tatsache, dass jetzt die alte Frau Lorenz so sich beschwert hat und wie ist es denn sonst und sowas. Und das ist jetzt gerade keine leichte Zeit für sie und sowas. Dieses erste Gespräch, was es schon gibt zwischen den Beteiligten, zeigt ja schon, also Tanja lässt der Patientin Raum für ihre persönliche Sorge, und deswegen berührt einen das Ganze auch mehr. Wie ich es vorhin gesagt habe, bei dem Robert ist es so, dass der einfach super anstrengend ist. Für mich am Anfang vielleicht sogar wirklich Nummer eins der anstrengendsten Patienten, die es gab. Aber dann erklärt sich das sozusagen aus diesem Krankheitsbild heraus, und eigentlich fand ich es auch ganz schön, das ist ja wieder diese kleine Eisenacher Welt, das ist ein Freund der Familie, der hat mich früher trainiert und sowas, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und insgesamt gefällt mir auch der Vibe, den Frau Ewald jetzt reinbringt, gefällt mir auch ganz gut. Von daher, es ist sozusagen keine Folge, finde ich, die man so bewerten kann, von wegen, was haben die Figuren gemacht, sondern so ein bisschen so ein, wir sind erstmal gespannt auf das, wie es sich jetzt entwickelt.
Ich finde auch das Krankheitsbild der agitierten Depression eigentlich relativ spannend, dass es eben psychologisch eine Depression gibt, die nicht dazu führt, dass man irgendwie gelähmt ist und also unaktiv, sondern dass es eine gibt, die aktivistische Aktivität vorschiebt, um zu sagen, ich darf bloß nichts empfinden, sondern ich muss jetzt joggen oder so. Finde ich eigentlich total spannend. Also
ja, ich dachte halt sozusagen, ich dachte auch zwischendurch, als ich dann nichts von dieser agitierten Depression gehört habe, dachte ich kurz, ob das nicht ein Fall der manischen ist. Also dieses klassische, die haben ja, also manisch-depressiv haben doch auch dieses zwischen ganz tot traurig und dann drehen sie voll auf und dann ist Action ohne Ende. Und aber dieses Agitierte scheint ein bisschen chronifizierter noch so zu sein und so. Aber ja, du hast recht, vom Krankheitsbild durchaus interessant. An sich wäre es ein Charakter, wo es cool wäre, den nochmal wiederzubringen und mal zu gucken, was aus dem wird. Gerade weil diese Art der Depression ja auch gar nicht so leicht, glaube ich, zu behandeln ist.
Ja, weil irgendwie auch, wenn du dich besser fühlst, du kannst nicht ganz sagen, wann du dich besser fühlst wahrscheinlich, weil voll, du sagst genau. Dann, ja, mir geht's wieder voll gut. So, aber vielleicht ist es immer noch dieses vorgeschobene Gutsein.
Genau, es ist irgendwie, du hast keine Ruhe mehr. Das ist ein, ja, das, ja. Die klassischen Warnzeichen, also du kannst nichts mehr, also das, was das Beruhigungssymptom oder das, was dich beruhigen sollte, kann auch ein das Warnsignal sein. Das ist schon
sehr, sehr verrückt.
Voll.
Wer kassiert denn von uns ein Warnsignal in dieser Folge und kriegt den Sushi-Lushi-Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich bin bis jetzt noch ein kleines bisschen am Überlegen und würde deswegen dich bitten, das zuerst zu machen.
Also erstmal natürlich wieder Clara bei mir, weil sie wieder mit Yannick zusammen ist. Stimmt. Es tut mir immer mehr leid langsam, weil die beiden immer freundlicher zueinander sind. Aber ich kann nicht vergessen, wie ich mit Yannick angefangen habe. Und dann gibt es einen Dahlmann für Piwi. Und zwar für eine ganz kleine Sache, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber die kleine Sache fand ich sehr lustig, nämlich in der letzten Szene, wo also dann abgestimmt wird, ist es so, dass sie, es ist ja etabliert, glaube ich, auch durch diese zusätzlichen Leistungen oder wie das hieß.
Irgendwie
Team, so eine Abkürzung.
Medizinische
Zusatzleistungen. Irgendwie.
Individuelle Igel.
Igel, genau, individuelle Zusatzleistung.
Individuelle Gesundheitsleistung.
Gesundheitsleistung. Das ist ja etabliert, dass es eine demokratische Praxis ist, also dass sie abstimmen. Piwi war, glaube ich, in der Folge nicht da, dann haben nur Hatzfeld, Lisa und Christian abgestimmt, 2-1, aber das Ergebnis hatte Bestand. Also, dass es einstimmig sein muss, ist eine Auflage von Tanja, dass sie sagt, sie würde hier anfangen, aber nur, wenn es einstimmig ist. Und daraufhin lässt sich Hatzfeld breitschlagen zu sagen, okay, dann stimme ich jetzt doch mit euch und sage, ich bin jetzt auch dafür, aber mit Probezeiten. Daraufhin hat Piwi ein Worttext so ganz neunmal klug und völlig überrascht und wow, wie toll ist denn das hier, sagt er, oh, einstimmig. Ja, natürlich.
So richtig der Langsame, der nichts checkt.
Das hat mich daran erinnert, wie vor, ich glaube, das war die WM 2010 oder 14, weiß ich mehr. Welche war die, wo Holland im Finale war?
2010.
10. Und da war es wirklich so vor dem Finale, dass das in der ARD oder ZDF kam, Holland hat ja die letzten 4 Spiele gewonnen. So. Ja, ach.
Ja, sehr gut. Ja, das ist doch voll, sehr schlau von ihm. Generell ist sein Verhalten, du bist doch sonst nicht so ein Denkfuzzi, ist auch nochmal so ein Satz, der auch so total weird ist, ne? Aber, er ist auf jeden Fall kein Denkfuzzi, das können wir festhalten, wenn man diesen Dahlmann nimmt. Okay, dann weiß ich, welchen du genommen hast. Ich bin noch so am Hadern. Aber bei mir, ich sag's mal, also es gibt, auf Platz 3 ist Tanja.
Okay.
Willkommen im Dahlmann-Reich.
Willkommen bei Familie Dr. Kleist.
Genau. Und zwar aus einem einfachen Grund, aber aber den darf ich ihr nicht geben. Aus einem Grund, weil ich damit was vorwegnehmen würde, was ich schon weiß. Und zwar kenne ich auch ihre Kinder. Ja, aus dem, dass ich es weiß, sozusagen. Und, aber das mal weggeschoben, habe ich sozusagen, es ist ja die Frage, er fragt ja, ob sie jetzt sozusagen zurück nach Weimar fährt oder ob sie jetzt hier in Eisenach bleibt, fragt ja Christian, ob sie was unternehmen können und sie will dann, sagt er, nee, heute muss ich nach Weimar, weil, das darf ich vorher wegnehmen, weil das dramaturgisch nicht wichtig ist, ja, 2 minderjährige Kinder. Warum verbringt eine Frau, die in Weimar wohnt, die Nacht im Hotel in Weimar? Also, das ist so voll unlogisch. Also, die ist Mutter, alleinerziehende Mutter von 2 jugendlichen Kindern und gönnt sich da so eine Nacht im Hotel, obwohl sie wahrscheinlich, ich war selber schon in Weimar, einen Kilometer weiter wohnt oder sowas. Also, das finde ich wirklich ein bisschen fragwürdig für eine Mutter, die jetzt auch noch plant, woanders hin zu, also.
Man könnte noch argumentieren, dass es sein Hotelzimmer war und dass sie mitgekommen ist. Aber wir haben ja gesehen, sie gehen beide in ein Hotelzimmer. Und also, ja.
Sie begegnen sich auch wieder im Fahrstuhl. Also sozusagen, sie rechnen sozusagen gar nicht damit. Von daher fand ich das irgendwie eigentlich für sich genommen unnötig. Aber es kann ja sein, dass es irgendeine Nacht gab, wo die Kinder auf Klassenfahrt sind. Oder
am nächsten Morgen um 6 ist der nächste Kongress und sie müssen wenigstens auf Frühstücken oder irgendwas, ja.
Ja, genau. Und dann zahlt irgendwer dieses Dings und sowas. Das kann ja alles sein. Platz 2 wäre bei mir Christian, weil er aus meiner Sicht verantwortlich ist dafür, dass die Abstimmung vor, also das ist ja eine schlimme Situation für Tanja, wir stimmen jetzt über dich ab. Mhm. Und es ist auch schlimm, dass er nicht bei 4 abstimmenden Personen auf dem Konsensprinzip beharrt von vornherein. Ja. Also zu wissen, du hast mal gegen mich gestimmt, weil es gibt nichts, was das wieder gut machen kann. Nichts. Weil es gibt nichts, das nach einem Jahr hättet ihr jetzt für mich gestimmt und jetzt sagen alle 4 Ja. Mhm. Es sozusagen diesen formalen Malus auszugleichen, kann man nicht mehr, weil nie wieder über sie abgestimmt werden wird. Und deswegen wird immer dieses negative Bild da hängen bleiben. Mhm. Und dass er das zulässt als der Chef der Praxis, finde ich ziemlich unverantwortlich. Ist mir aber für den Dahlmann ein zu fetter, der ja auch sozusagen von Tanja angesprochen wird. Deswegen geht mein Dahlmann auch an Pivi. Mhm. Und zwar auch für einen kleinen Satz oder zwei kleine Sätze. Weil er zu Christian und zu Tanja, also er sagt zu Tanja, er sieht sie und sagt, ich stimme auf jeden Fall für dich, und sagt 10 Minuten später zu Christian, also in der Serie 10 Minuten später, wenn du Tanja vergraulst, dann räume ich den ganzen Keller voll. Mhm. So, und das ist für mich wieder der richtig kindliche Pibi, der jemanden sieht, wie so ein kleines Kind auf jemanden zurennt, weil man den sympathisch findet, und irgendwie, dass man erwachsen denkt und sagt, hey, okay, was hast du für Qualifikationen? Also, muss jetzt nicht der Doktortitel sein, aber egal. Irgendwie verstehen wir uns wirklich. Jemanden, also das würde mich verunsichern, wenn ich reinkomme und jemand sagt, ich stimme auf jeden Fall für dich. Das wäre auch so ein Mensch, der will einfach zu hektisch, zu schnell, zu viel. Mhm. Da würde ich auch immer so denken, okay, bist du ein guter Arzt, also oder bist du, oder in deinem Fall guter Physiotherapeut, oder gehst du rein, du hast auf jeden Fall was am Rücken. So, also da irgendwie diese Art, wie er das macht, finde ich, ist für niemanden Gewinn bringt, dass er sich so schnell auf ihre Seite schiebt.
Ja.
Und sie ist hektisch und sie ist überhaupt nicht der Verantwortung eines Physiotherapeuten in der Praxisgemeinschaft gerecht werden.
Und ich stimme auf jeden Fall für dich, und dann kommt irgendwie raus, sie kann überhaupt nichts und sie verkauft Heroin am Weimarer Bahnhof und keine Ahnung, Kinder in die Sklaverei verkauft und so weiter. Und Piri, ich stimme auf jeden Fall für dich.
Genau, hat vielleicht auch keine Zulassung, weiß er auch genau.
Zu dem Zeitpunkt. Ich stimme trotzdem für dich.
Genau, und auch zu Christian, wenn du sie vergraulst, dann, frag ihn doch, was hältst du von der neuen Kollegin oder sowas. So, da wird er auch ganz andere spannende Sachen erfahren.
Ja.
So, sein Rumdrucksen oder sowas. Ne?
Ja.
Und ja, irgendwie dachte ich, dass, ja, Pivi muss nicht sein. Ja,
okay, also Pivi, Double Diamond für Pivi.
Ja.
Und für verschiedene Sachen, aber ja. Und es war ja am Ende einstimmig.
Genau.
Die nächste Folge von Fabrik Dr. Kleist ist die 3. Folge der 7. Staffel und die heißt Neue Nähe. Tanja erhält die Bestätigung der Zulassungsstelle. Jetzt kann sie offiziell die Gynäkologie in der Gemeinschaftspraxis übernehmen. Christian und Tanja haben sich in der Praxis professionelle Distanz verordnet. Leichter gesagt als getan. Denn als sie bei einer kleinen Willkommensfeier ihren letzten Zug nach Weimar verpasst, bietet Pivi an, sie könne in der Villa übernachten.
Oha.
Na gut. Und sagt dann, ich schimmer auf jeden Fall für dich.
Ja. Sind wir doch mal gespannt.
Also Pivi scheint so ein bisschen der Unruheherd zu sein.
Ja, er scheint so ein bisschen so dieses, wie so ein ganz kleines Kind, das sozusagen unbeabsichtigt dafür sorgt, dass die Situation peinlich werden oder irgendwie sowas. Mal gucken.
Mhm.
Auf jeden Fall, nächste Woche kommt ihr hoffentlich darauf, wieder uns zu hören. Ab Donnerstag 8 Uhr ist die Folge 703 im Kasten, hoffen wir. Neue Nähe, das bezieht sich jetzt auch bei uns ein bisschen auf den Wohnort, weil ich jetzt zurück in Berlin bin.
Ja.
Und von daher freue ich mich vielleicht auch nächste Woche wieder. Aufnahme hier vor Ort, macht ja Spaß. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung.
Keine Ahnung von nichts.
Genau.
Man kann die Folge nächste Woche auch im letzten Zug nach Weimar hören und in der Villa übernachten. Jetzt wird's dünn.
Richtet ihr euch gerne bei euch zu Hause ein und gebt Geld für die neue Dolby Surround Anlage aus, um unseren Podcast zu hören, so wie Paulus vorgeschlagen hat.
Und das einstimmig.
Genau. Ciao.